Es gibt Dinge, die sind nicht rund. Das ist jetzt vielleicht kein marktreifes Modell. Das wird sich nicht durchsetzen. Wobei ich auch im Internet gesehen habe, einige Physiker, die haben dann irgendwelche Wege kreiert, womit man so fahren kann. Aber auf dem normalen Straßenverkehr ist rund einfach besser. Also in unserem Leben läuft es leider nicht immer rund. Es läuft nicht rund, vielleicht mit den Kollegen, mit den Klassenkameraden, mit den Kommilitonen. Es läuft vielleicht nicht rund mit dem Partner oder mit der Partnersuche. Es läuft nicht rund mit den Kindern oder es läuft halt nicht rund mit den Eltern. Es läuft nicht rund mit der Gesundheit. Und in mir selber läuft es vielleicht auch nicht mehr so rund. Mit wem redest du dann? Mit jemandem reden? Wozu? Bringt das denn überhaupt etwas? Viele reden erst gar nicht, wenn sie ein großes Problem haben. Sie verschweigen es. Das ist nicht nur ein Männerproblem, sondern geschlechterunspezifisch. Also ich hatte meine Großmutter, die sagt nie, wenn es ihr schlecht geht. Ich rufe sie an und frage, wie es ihr geht. Und ihre Antwort ist, es geht schon. Wenn man nachfragt, was ist denn los, dann muss man ihr alles aus der Nase ziehen. Sie will es eigentlich nicht sagen. Aus unterschiedlichen Gründen wollen die Menschen einfach es nicht sagen. Warum? Vielleicht ist es Scham. Scham, sich zu öffnen. Es ist einem peinlich. Vielleicht ist es auch die eigene Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie man damit selber umgehen soll. Oder man will nicht reden, weil man sich dann eingestehen muss, dass man selber Schuld hat für dieses Problem. Oder man hat es schlicht nicht gelernt zu reden. Ich hatte einen Klassenkameraden, bei dem zu Hause wurde beim Essen nie geredet. Dort wurde nur geschwiegen. Wie soll man dann lernen zu reden, wenn man nicht reden darf? Und erst recht, wenn man ein Problem hat, wenn es nicht rund läuft. Und so gibt es viele Menschen, die schlucken dann einfach ihre Gefühle runter. Das, was sie belastet, das geht dann einfach in den Bauch rein. Es kommt nicht raus. Und so wird das Leben immer tiefer, es wird immer dunkler. Es wird immer einsamer. Mit wem rede ich, wenn es nicht rund läuft? Jesus ging häufig in den Garten Gethsemane, um dort mit Gott zu reden. In Lukas Evangelium heißt es, Jesus und seine Jünger gingen wie gewohnt zum Ölberg. Also hatte er des Öfteren dort gebetet. Ich habe euch auch ein Bild mal mitgebracht von dem Garten Gethsemane. Das ist ein heutiges Bild, den Garten gibt's immer noch. Und irgendjemand hat mir mal erzählt, da stehen wirklich Bäume, die sind 2000 Jahre alt. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist schon ein sehr alter Garten und alte Bäume. Da stehen hauptsächlich Olivenbäume. Und Oliven waren sowieso für diese damalige Zeit unheimlich wichtig. Man konnte sie essen, man konnte mit denen backen, man konnte Öl aus ihnen herstellen und mit diesem Öl konnte man sich dann pflegen, man konnte Salben herstellen, man konnte auch sie als Brennstoff nutzen für Öllampen und so weiter. Öl bzw. Oliven waren unheimlich wichtig. Und der Name Gethsemane bedeutet Ölpresse, denn dort wurde nicht nur Oliven gezüchtet, sondern dort wurde auch gepresst. Ich habe euch mal eine antike Ölpresse mitgebracht, sozusagen als Bild. So sieht sowas aus. Dort wurden die Oliven reingeschmissen oder reingelegt und der Stein, der wurde dann rumgerollt durch menschliche Hand oder ein Zugtier musste immer rumlaufen und dann wurden die Oliven zerquetscht, um an dieses wertvolle Öl zu kommen. Es wurde ausgepresst. Es gibt Situationen, die laufen nicht rund. Und da fühlen wir uns auch ausgequetscht, unter Druck. Da sind wir zerstampft. Und da wird alles aus uns herausgepresst. Vielleicht ist es bei der Arbeit, vielleicht in der Familie oder wo ganz anders. Wo sind deine Drucksituationen? Wo lastet da ein Stein auf dir und zerquetscht dich? Wo denkst du, da bist du dermaßen unter Druck? Das hältst du nicht aus. Auch Jesus war unter Druck. Auch er war in einer Notsituation. Er verspürte Angst, weil er natürlich wusste, was ihm bevorstand. Gefühlt war er auch in so einer Presse, in so einer Ölpresse, unter einem Mühlstein, der über ihn rüberrollt. Viele Menschen ziehen sich dann zurück. Sie gehen in sich, ganz allein. Menschen gehen in sich. Sie ziehen sich zurück. Und oft wird dann auch das Problem ausgeblendet. Dann macht man halt den Fernseher an, geht ins Internet, schaut YouTube oder ganz viele haben ja auch Amazon Prime, Netflix, Maxdome oder sonst irgendwas, wo man streamen kann. Oder vielleicht ist es doch der Alkohol, in dem man sich flüchtet oder andere Drogen. Alles Maßnahmen, um sich zurückzuziehen und alles auszublenden. Jesus reagiert anders. Wenn wir uns die Passionsgeschichte angucken, dann hat er sich vielleicht auch die Frage gestellt, mit wem soll ich reden? Aber er blendet dann nicht die Situation aus und flüchtet dann. Er sucht Gemeinschaft. Er bleibt nicht allein. Nein, er sucht zunächst Gemeinschaft mit seinen Jüngern. In Lukas 22 sagt er zu seinen Jüngern, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. So gibt er seinem Leben eine zweite Dimension. Denn er ist nicht mehr allein. Er hat Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und er spricht sein Leid aus. Und die können es mit ihm tragen. Er weiß, was für ein schwieriger Weg kommen wird. Wenn ich jetzt ein kaputtes Auto habe, dann bastel ich auch nicht da einfach so herum. Ich könnte das gar nicht. Ich würde es wahrscheinlich noch viel mehr kaputt machen, als es ohnehin schon ist. Ich gehe dann zum Mechaniker. Wenn irgendwas mit der Heizung ist, dann fange ich auch nicht einfach an, da rumzuschrauben. Frage ich wahrscheinlich erstmal Werner, unseren Hausmeister, kann der da vielleicht was machen? Und wenn der auch nichts machen kann, dann ruft er vielleicht den Installateur und der repariert die Heizung, wenn sie mal vielleicht nicht funktioniert oder so. Wenn ich körperliche Beschwerden habe, die ich auch nicht mit meinen Hausmitteln irgendwie besänftigen kann, lindern kann, dann natürlich gehe ich zum Arzt und der guckt, was könnte man machen. Und was ist, wenn ich Probleme in meiner Seele verspüre? Was ist, wenn ich mit meinem geistlichen Leben, mit meiner Spiritualität Probleme habe? Was ist, wenn es da nicht rund läuft? Was hindert es mich, was hindert es dich, zu einem sogenannten Seelsorger zu gehen, sich an so einen Menschen zu wenden, jemanden, der gelernt hat, zuzuhören, an jemanden, der sich dein Problem anschaut und der aus einer anderen Perspektive das Problem beleuchten kann, an jemanden, bei dem du dich öffnen kannst. Die zweite Dimension sozusagen, ich bin nicht mehr alleine, die erste, zweite Dimension, ich wende mich an Menschen. Eigentlich wird in jeder Gemeinde Seelsorge angeboten. Und das ist manchmal ganz formell durch irgendwelche Dienstbereiche. Wir hatten ein Seelsorgeteam, das wird jetzt auch wieder erfrischt und neu installiert. Aber wir haben auch Stefan und mich als wir Pastoren, wir haben unser Diakonie-Team, das die Alten und Kranken besucht und mit ihnen redet. Alle Seelsorge. Aber Seelsorge kann auch ganz anders stattfinden. Nicht so formell, sondern auch informell, indem sich einfach zwei Menschen unterhalten und sich über ein Problem unterhalten und es sich darauf eingehen. Das sind alles Menschen, die sich Zeit nehmen. Sie verschenken ihre Zeit, damit Menschen mit ihnen reden und beten können. Und das ist ein ganz tolles Angebot für Seelsorge und für Spiritualität. Mit jemandem reden, mit jemandem beten. Nun ist aber das Dilemma, für viele Menschen ist Seelsorge ein ziemlich ferner Begriff, weil sie denken, da gehen doch nur Menschen hin, die wirkliche Probleme haben, also so richtige Probleme. Wenn es dann bei mir soweit ist, dann würde ich vielleicht auch hingehen, aber ist noch nicht soweit. Erst wenn es zum Beispiel meine Ehe wirklich schon am Rande ist zu zersplittern, wenn meine Frau und ich nicht mehr miteinander reden können, dann, vielleicht dann gehe ich zur Seelsorge. Aber wenn das soweit ist, dann ist es oft schon zu spät. Die Probleme haben sich so gehäuft, dass sie gar nicht mehr zu bewältigen sind. Ich zum Beispiel bin ja öfters mit den Jugendlichen auf Jugendfreizeiten, auch wenn jetzt unsere Osterfreizeit leider ausfällt. Wir waren über Silvester auf einer Freizeit auf dem BAM-Festival und dort gab es auch ein Seelsorgeangebot. Und den Seelsorgeleiter, den kannte ich noch aus der Studienzeit und ich bin zu ihm gegangen. Nicht, weil ich ein großes Problem hatte, nicht, weil irgendwas ganz schief in meinem Leben läuft, sondern ich wollte einfach für ein frisches Leben, dass ich weiter begeistert für diesen Dienst hier sein kann und mich segnen lassen. Und er hat für mich gebetet und er hat mich gesegnet und das tat gut. Und es war keine große Sache, es ist kein großes Problem gewesen, aber es hat trotzdem gut getan. Auch was unheimlich stark und vorbeugend wirkt, ist die Gemeinschaft mit anderen Leuten. Jetzt nicht unbedingt so in so einem Vier-Augen-Gespräch, sondern auch vielleicht in einem etwas größeren Kreis, in einem Hauskreis oder in einer Kleingruppe. Jesus hat es ja vorgemacht. Er ist mit seinen Jüngern zusammengekommen. Er hat das Passamahl gefeiert mit 12 anderen Leuten. Und er hat sein Leid dort geteilt. Und so ein Kreis, der kann auch gut tun. Letzten Donnerstag hatten wir im Rahmen von unserem Bibel-Plus-Angebot einen Zeugnisgottesdienst. Und auch da gab es immer wieder vereinzelte Zeugnisse, wo sie gesagt haben, mir hat die Gemeinschaft gut getan. Mir hat das gemeinsame Beten gut getan. Warum nicht? Und mir kam dann halt der Gedanke auch, wie schön ist es eigentlich, wenn Menschen vertraut miteinander hier umgehen, wenn sie füreinander beten können, wenn sie ihr Leben teilen können. Und diese Menschen schauen zusammen in die Bibel und in ihr eigenes Leben und beten dafür. Ist das nicht schön? Und das tun sie in regelmäßigen Abständen, jeden Donnerstag und vielleicht sogar darüber hinaus. Und das ist so wichtig für Christen, aber auch für Nicht-Christen, dass sie einen Kreis haben, in dem sie ehrlich sein können, wo sie ihr Leben teilen können, wo sie ihre freudigen Erlebnisse teilen können, aber auch das, was sie belastet, da, wo sie unter Druck sind, das, was halt schief läuft, das, was einfach nicht rund ist. Mit wem redest du, wenn das Leben nicht rund läuft? So spielt sich das Leben in zwei Dimensionen ab. Du mit dir alleine Das können auch vielleicht tief gehen. Aber vielleicht ist es auch nötig, sich mal jemandem anzuvertrauen, in die Breite zu gehen und mit jemandem zu sprechen, um nicht allein mit diesem Druck fertig zu werden. Es gehört natürlich auch ein bisschen Mut dazu, zu sagen, ja, ich vertraue mich anderen an. Ja, ich rede mit anderen über mein Leben und über meine Probleme. Ich spreche sie laut aus. Ja, und es gehört auch vielleicht ein bisschen Mut dazu, ja, ich gebe sogar anderen Menschen meine Zeit und meine Aufmerksamkeit, um ihre Probleme zu hören. Viele Menschen nehmen das jedoch nicht an. Auch wenn man ihnen dieses Angebot macht, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, sagen wir, ihr könnt für euch beten lassen. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, wenn ihr euch aussprechen wollt, könnt ihr zu einem der Ältesten oder zu den Pastoren gehen. Und wenn man einfach für sich allein bleibt, dann ist das eher belastend. Wie gesagt, Jesus tut es anders. Was tut Jesus noch? Ich komme zu dem Bibeltext, Lukas 22, 39 bis 47. Ich hatte ja schon den Garten Gethsemane angesprochen und das ist der ganze Text. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Wie gesagt, Jesus zieht sich nicht zurück. Er bleibt nicht alleine. Er durchbricht das Verdrängen und er durchbricht auch vielleicht das Eigenbrüderische, das in sich gekehrte, das nur in sich Denkende. Denn Jesus weiß, dass Gott auch ein Angebot gemacht hat. Er hat ein Angebot geschaffen. Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist Gott und der macht dieses Angebot. Rede mit mir. Ich habe Zeit für dich. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst, wenn dich was belastet. Und genau das tut Jesus. Und damit gibt er seinem Leben eine weitere Perspektive, eine dritte Dimension. Er bleibt nämlich nicht nur mit seinen Jüngern alleine, die übrigens dann auch einschlafen und völlig versagen, ihn zu begleiten und die Last mit ihm zu tragen. Er wendet sich auch an Gott. Und das gibt ihm auf einmal eine neue Perspektive. Er eröffnet sozusagen seinem Leben eine dritte Dimension, indem er sich nach oben wendet, indem er sich an Gott wendet. Was können wir von Jesus lernen? Wie betet er? Wie wendet er sich an Gott? Er fängt an mit der Anrede. Er sagt, Vater. Und wer das sagt, der sagt zu Gott, du bist der Schöpfer, du hast mich gemacht, du hast mir mein Leben geschenkt. Und wer Vater sagt, der sagt, du hast Autorität und Macht. Du kannst in mein Leben eingreifen. Vater, du willst eine Beziehung haben. Ich habe eine Verbindung zu dir. Vater, ich bin dein Kind. Vater sagen heißt, Gott, du bist für mich da. Nun kann es sein, dass Menschen schlechte Väter hatten. Und wenn man Mensch und Gott miteinander vergleicht, dann müsste man eigentlich sagen, alle Väter auf dieser Welt sind schlechte Väter. Denn jeder Mensch ist halt nur ein Mensch, auch wenn er Vater ist. Wir bemühen uns um Liebe, um Aufmerksamkeit, wir wollen es den Kindern geben, aber wir versagen. Auch die Jünger versagen, wir versagen. Wir hören nicht immer zu. Auch wir sind mal störrisch, bockig. Und bei einigen Menschen ist das Versagen so groß, dass sie ihren Kindern das Leben auch zur Hölle machen. Sie werden geschlagen, misshandelt, vergewaltigt. Diese Kinder haben vielleicht auch dann ein Problem, zu Gott Vater zu sagen. Ich weiß jedoch, dass es keinen besseren Vater geben kann als Gott. Auch wenn unsere menschlichen Väter versagen, auch wenn sie sich bemühen und das Beste geben, was ihnen möglich ist. Gott ist immer besser, weil Gott einfach liebevoller ist, denn er ist Liebe, weil er mehr zuhören kann, weil er immer da ist und weil er großzügiger ist, weil er mehr Autorität hat, weil er mehr Macht hat und weil er auch mehr Durchblick hat, als es irgendein Mensch je haben wird. Und wenn ich Vater sagen kann, der kann auch einfach etwas anderes sagen. Jesus hat da noch eine Alternative im Petto für traumatisierte Menschen, die das einfach nicht aussprechen können. Am Kreuz sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Anrede, mein Gott. Da, wo er an tiefster Stelle war, da, wo es am dunkelsten war, sagt er, mein Gott. Und wenn man das betet, mein Gott, dann sagt man, beziehungsweise das bedeutet dann, Gott, halte mich fest. Ich halte dich fest, halte du mich auch fest. Du hast eine persönliche Beziehung zu mir. Ich wende mich nun an dich. Mit der Anrede eröffnet Jesus die dritte Dimension. Nach der Anrede kommt aber etwas ganz Normales. Da, wo es ganz dunkel und tief ist bei ihm, nimm diesen Kelch von mir. Erspar mir dieses Leid, erspar mir diesen Konflikt, erspar mir diesen Schmerz, erspar mir diesen Verlust, vertreibe das Dunkle in meinem Leben. Nimm es weg. Mach es ungeschehen. Und das betet Jesus. Es ist vielleicht einfach mein Wille, wenn ich so bete, was ich mir gerne wünsche, dieser bittere Kelch, der weg sein soll. Ich wünsche mir, dass es einfach weg ist. Und ich sage, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht. Und das nennt man Klagen. Vor Gott klagen. Und das darf man auch. Man darf vor Gott einfach sagen, ich habe keine Lust da drauf. Schmerz und Leid bleibt uns leider nicht erspart, auch wenn wir Christen sind. Jeder Mensch erlebt das. Aber wo ist der Ort, wo du deine Sorge dann loswerden kannst? Wo ist der Ort, wo du das aussprechen kannst? Wir Menschen brauchen einen Ort, wo wir unsere Sorgen lassen können, unsere Klage. Letztendlich geht es darum, bei Gott in der dritten Dimension des Lebens etwas von uns zu lassen und in Kontakt mit Gott zu kommen. Das kann ganz symbolisch passieren. Ich hatte von einer Gemeinde jetzt gehört, die haben einen Ostergarten in ihrer Gemeinde gemacht und eine Klagemauer aufgestellt. Und die war nach der ersten Woche komplett voll. Und die mussten schon wieder alles abhängen und in der zweiten Woche voll. Es war ein symbolischer Ort, wo man einfach Gott sagen konnte, ich habe keine Lust mehr. Aber jetzt kommt die Herausforderung. Denn Jesus bleibt nicht bei seinem eigenen Willen stehen. Er betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Beim Stichwort mein Wille, da dachte ich auch an so kleine Kinder im Supermarkt. Wenn du Vater bist oder Mutter, kennst du ja vielleicht dieses Szenario, du gehst im Supermarkt durch die rein und wenn dann die Süßigkeiten kommen, dann fragen die Kinder. Und unsere Kinder sagen immer, ach, guck mal hier, kann ich das haben? Oder das? Andere Kinder sind da noch viel extremer. Aber vielleicht kennt ihr das ja. Oder habt es schon mal gesehen. Ich habe euch mal einen Clip mitgebracht, das euch auch zeigen kann, wie man wegkommt von mein Wille geschehe, weil dieser Clip vielleicht auch eine neue Perspektive eröffnet. Es ist ein englisches Video, aber das soll euch nicht stören. Es ist eine Werbekampagne von so einem Nasenspray. Könnt ihr aber auch vielleicht wieder vergessen. Das muss euch nicht kümmern. Die Bilder sagen mehr als der Text. Es ist schön, dass es euch so amüsiert, dein Wille geschehe. Es ist aber im wirklichen Leben nicht immer so leicht, dein Wille geschehe. Weil das ein richtiger Herrschaftswechsel ist, wenn man nicht mehr sagt, mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Man lässt dann nämlich ab von den ganzen Chipstüten, von der Schokolade, von dem, was man sich halt wünscht. Ich weiß nicht, was du dir wünschst für dein Leben. Es ist wahrscheinlich keine Chipspackung. Und es ist auch keine Schokolade, die du dir wünschst. Es ist vielleicht was ganz anderes. Und das geht viel tiefer. Weil es vielleicht eine Not in dir ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott bei dir ist und mit dir weint, wenn du über deine Not weinst. Er leidet mit dir. Und er will dich an die Hand nehmen und dich stärken, so wie er Jesus gestärkt hat, und hindurchführen. Dieses Dein Wille geschehe ist, ich lasse mich an die Hand nehmen. Ich lasse mich von Gott an die Hand nehmen. Ich gehe nicht mehr meinen eigenen Weg, sondern Gott geleitet mich durch den Supermarkt mit vollen Sehnsüchten. Und Jesus lässt sich an die Hand nehmen. Sich von Gott durch diese dunkle Situation in ein neues Leben hindurchführen. Jesus ist auf ganz besondere Weise herausgefordert. Er ist nicht nur einen einzigen Leidensweg gegangen. Nein. Er ist auch dein Leidensweg gegangen. Er ist diesen tiefen Weg des Todes gegangen, um stellvertretend für alle Menschen die Schuld zu tragen und auf sich zu nehmen. Alle Sorgen, alle Krankheiten, alles, was dich und mich von Gott trennt. Und er hat es auf sich genommen. Und er hat es verwandelt in ein neues Leben. Und er ist auferstanden nach 3 Tagen, um zu leben, damit wir leben können. Er sagte ja zu uns, Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn ich als Christ lebe, dann darf ich da auch Kritik geben. Ich darf klagen. Ich darf sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum tust du mir das an? Warum bin ich in dieser Notsituation? Ich darf mich auch an andere Menschen wenden. Ich darf Seelsorge in Anspruch nehmen. Ich darf mich einer Kleingruppe anschließen und dort mein Leid teilen. Ich darf aber auch lernen, weil ich mich an Gott gewendet habe, dass er mich erhört, dass er mich begleitet, dass ich ihn auch jederzeit anrufen kann. Und ich darf lernen, dass er mich an die Hand nimmt. Und auf einmal, da lebe ich vielleicht nicht mehr nur für mich, nicht mehr nur mein Wille. Ich bin nicht immer hier im Zentrum, sondern dann lerne ich vielleicht auch, anderen Menschen zu geben, meine Aufmerksamkeit, meine Zeit und das im Namen von Gott. Ich bete mit jemand anderen vor Gott. In dieser Predigt gab es jetzt eine Warnung und drei Einladungen an euch. Die Warnung ist, überschätze dich nicht. Denke nicht, dass du zu den Menschen gehörst, die alles allein regeln können, die niemanden brauchen. Überschätze dich nicht, dass du Gott nicht brauchst. Denke nicht, dass du alles alleine hinkriegst und Gott ist nicht nötig. Oder vielleicht denkst du, ich warte bis zum letzten Augenblick. Ich warte erst am Sterbebett und dann wende ich mich an Gott. Aber die Einladung ist, entscheide dich, wenn es nicht rund läuft, dich zu öffnen. Laufe nicht davon, sondern öffne dich für Jesus, öffne dich für Gott. Komm in diese dritte Dimension, rag dich nach oben, streck deine Arme aus und komm zu Gott. Sag Vater oder sag mein Gott. Und dann lerne, dass Gott es gut meint und dass sein Wille gut ist. Lass dich von Gott an die Hand nehmen. Lass dich von Gott begleiten. Auch lange Strecken. Auch lange Wege, die steinig sind und die nicht einfach sind. Und die dritte Einladung ist, zu lernen, auch anderen zu helfen. Vielleicht ist es nicht die Not gerade deine Herausforderung, sondern mit anderen Menschen Not zu tragen. Vielleicht möchte Gott dich herausfordern, dass du mit anderen Menschen, die in Not sind, gerade ihr Leid zu tragen, anderen Menschen zu helfen. Und das kann passieren, weil du weißt, dass sein Wille, also Gottes Wille, immer besser ist als mein eigener. Weil du sagen kannst, nicht nur mein Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.